dann gehen wir doch direkt weiter. Jetzt kommt die Klimaschutzbilanz. Klimaschutz, das machen wir ja auch regelmäßig, dass wir uns angucken, wo wir denn stehen. Und das ist ja auch wichtig. Wir haben auch neulich über die Fortschreibung Klimaschutzkonzept gesprochen. Genauso wichtig ist natürlich, dass wir uns klar machen, wo stehen wir denn bei der Reduzierung von CO2. Und ich glaube, es ist auch immer wichtiger, möchte ich nochmal so ganz grundsätzlich sagen, jetzt doch an der Stelle, dass wir das Thema Klimaschutz in all seinen Facetten, also was haben wir schon erreicht, was müssen wir noch erreichen, was bleiben an Aufgaben, wirklich regelmäßig hier auch noch als Gesamtgremium uns befassen angesichts der Situation, die hier quasi vor der Tür ist. Heute hat die Klimakonferenz in Baku begonnen. Wir alle wissen, unter welchen ganz, ganz schwierigen Bedingungen. Insgesamt ist ja auch bei uns in unserem Land gerät der Klimaschutz manchmal so ein bisschen in Vergessenheit nach dem Motto, erstmal regeln wir Krieg und Frieden und dann irgendwann den Klimaschutz. Aber wir wissen natürlich auch, dass unsere CO2-Emissionen sich überhaupt nicht dafür interessieren, in welchen sonstigen Zuständen wir uns in dieser Welt befinden. Und so sehr wir alle uns Frieden wünschen, umso sehr müssen wir mit der gleichen Power wie die letzten Jahre uns natürlich mit dem Thema Klimaschutz auch weiter beschäftigen. Daher ist auch wichtig, dass wir uns genau anschauen, wo wir stehen, wo also Handlungsbedarf besteht. Das wird Ihnen jetzt gleich Herr von Zahn vorstellen. Ich will aber auch noch sagen, dass wir zum ersten Mal wurde das ja von einem anderen Institut erarbeitet, diese Bilanz, und zwar vom Leipziger Institut für Energie GmbH. Und der Gutachter, Herr Vogtländer, der dort der Leiter des Themenfelds Energie und Daten ist, genau, ist auch da, würde im Nachhinein auch für Fragen zur Verfügung stehen, zur Bilanz und vielleicht auch zur Art der Bilanzierung. Mit diesen Worten übergebe ich aber erstmal an dich.
Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ich gestehe, ich habe dieser Bilanz etwas mit Bangen entgegengeschaut. Denn die schon länger dabei sind, können sich vielleicht erinnern, dass wir vor 2 Jahren, wir haben diese Bilanz alle 2 Jahre, die 20er-Bilanz uns angeschaut haben. Und die konnten also schon ein Stückchen feiern, weil die sah wirklich sehr gut aus. Aber das hatte natürlich ganz viel mit Corona zu tun. Die 20er-Bilanz hat im Prinzip den Lockdown abgebildet, den ersten. Und das konnte man den Zahlen natürlich ein Stück weit anmerken. Und wir waren, glaube ich, in der gesamten Abteilung sehr gespannt darauf, wie denn nur die 22er aussieht. Bevor ich Ihnen die Ergebnisse zeige, um den Spannungsbogen noch ein bisschen zu halten, möchte ich aber auch die Neuen in diesem Gremium ein bisschen mitnehmen, wie das eigentlich funktioniert. Es gibt also ein eigenes Bilanzierungssystem für Kommunen, das heißt BISCO oder auch Klimaschutzplaner. Ich würde mal behaupten, aus dem Bauch, also über 90% der bundesdeutschen Kommunen, die bilanzieren, bilanzieren mit BISCO. Es ist also hochgradig standardisiert und vergleichbar. In Freiburg verwenden wir witterungskorrigierte Ergebnisse. Was heißt das? Das heißt, wenn wir einen besonders warmen Winter hatten, ich finde, dann ist das kein Grund zum Feiern. Dann gehen natürlich die CO2-Emissionen runter, aber das hat nichts mit unserer Arbeit zu tun oder Ihren politischen Aufträgen, sondern es ist einfach der Wetterbericht. Das heißt, in Freiburg wird die über eine Witterungskorrektur standardisiert. Machen auch viele Kommunen, aber nicht alle. Nur damit Sie wissen, das sind also jetzt hier standardisierte, ausgeglichene Ergebnisse, die wir mal zeigen. Und dann ganz wichtig, dieses sehr komplizierte Wort Territorialprinzip. Das ist ein bisschen strange. Das heißt, alle CO2-Emissionen, die in der Gemarkung Freiburg entstehen, werden bilanziert. Das heißt aber, dass zum Beispiel das hergestellte, in Bangladesch hergestellte Kleidungsstück oder Ähnliches, also alle Emissionen, die woanders sind, werden woanders bilanziert und nicht in Freiburg. Deshalb deckt eben BISCO, mal ganz salopp formuliert, Konsum sehr wenig ab. Aber für die Bereiche Energie und Verkehr ist das ein gutes System und auch ein seriöses. Genau, keine graue Energie. Und die letzte Bilanz wurde dann eben 2022 vorgestellt mit den 2020er Werten. So, das sind die sehr lokalen oder verwaltungsmäßigen Rahmenbedingungen, aber man muss leider auch noch mal einen Blick auf die globalen Rahmenbedingungen werfen, und das heißt, die CO2-Emissionen steigen immer noch weltweit. Man muss das nicht aus den Augen verlieren. Es gibt schon sehr verschiedene Trends auf der Welt und es geht leider immer noch bergauf. Was nicht heißt, dass es vergeblich ist, was wir tun. Jede Reduktion zählt, weil hinterher zählt jedes Zehntel Grad Erderwärmung. Das werden wir im Einzelnen, glaube ich, noch erleben, dass es große Unterschiede macht, wo wir da landen. Gleichzeitig dann aber auch noch die Grafik, die auf jeden Fall in der Fachwelt wirklich für große Unruhe gesorgt hat, weil man sie fast nicht glauben möchte. Das ist der Temperaturverlauf, hier über jeweils ein Jahr aufgetragen. Und über die vergangenen Jahrzehnte und dieses grau-gelbliche, die Unterlage im Grunde genommen mit den Durchschnittswerten, das sind die letzten Jahrzehnte im Schnitt. Und dann haben wir eine blaue Linie, das sind die 23er-Werte der Oberflächentemperatur und die 24er-Werte in Rot. Und das sieht jeder Laie an dieser Grafik. In den letzten beiden Jahren hat sich der Klimawandel deutlich beschleunigt. Jetzt kann man sagen, das war ein El Niño-Effekt. Ja, wir hatten El Niño, aber El Niño ist natürlich auch in den Durchschnittswerten darunter eingepreist. Also auch früher gab es schon El Niño und der ist nicht so darüber hinausgeschossen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite jetzt wirklich so eine Sandwich-Position. Die Reduktion der CO2-Werte geht zu langsam und gleichzeitig geht der Klimawandel schneller als jemals prognostiziert. Die Süddeutsche hatte betitelt, wenn man das sieht, würde man in normaler Wissenschaft meinen, das ist ein Messfehler, was wir hier sehen, weil das eigentlich nicht mehr erklärlich ist. Also das ist schon echt beunruhigend und die Folgen kennen Sie alle aus den Leitmedien. Natürlich sind das immer Einzelereignisse und es ist immer schwierig, statistisch zu belegen, dass das mit Klimawandel zu tun hat. Aber ich glaube, die allermeisten haben mittlerweile die Schlussfolgerung gezogen und das, was man am sichersten immer sehen kann, sind die Milliardenausgaben der Versicherungen weltweit für solche Ereignisse. Das Einzige, was man statistisch vernünftig über solche Ereignisse drüberlegen kann. Und die nehmen halt leider auch sehr, sehr stark zu. Ja, das zur Ausgangslage. Und jetzt natürlich die Frage, wo sind wir denn gelandet in Freiburg? Und die interessante für Sie, glaube ich, Zahl ist in dem blauen Kästchen die Summe 42,9. Zur Erinnerung, wir hatten bei der letzten Bilanz ungefähr 45, etwas über 45% Reduktion gegenüber 1992. Das ist immer die Bezugszahl. Man startet bei der Klimarahmenkonvention und rechnet dann runter. Man kann also sehen, wir sind nicht mehr so gut wie vor 2 Jahren. Aber wir sind deutlich unter dem 19er-Wert. Und das ist halt dann schon die gute Nachricht innerhalb der nicht so guten Nachricht. Es hat zwar wieder leicht zugenommen, aber nicht so extrem wie befürchtet. Wenn wir dann noch einmal in den Verkehr schauen, auch da kann man sehen, der war ja schon immer ein Sorgenkind, lange Stagnation. Dann kann man ja sehen, es hat wieder zugenommen. Aber eben, wir sind auch beim Verkehr deutlich unter den 19er-Werten. Von daher, da hat es schon Effekt gegeben. Und man muss davon ausgehen, dass es tatsächlich die Auswirkungen vom verstetigten Homeoffice sind und von einem anderen Verkehrsverhalten dabei. Wenn wir noch auf den Endenergieverbrauch gucken, es ist ja immer die Eingangsgröße in alle möglichen Klimaschutzkonzepte, Wärmemasterpläne und sowas, erstmal Energie einsparen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, wenn das doch erneuerbare Energie ist, ist das doch egal. Also davon können wir ja beliebig viel brauchen. Aber nein, weil wir eben nicht beliebig viele Windräder und beliebig viele Photovoltaikanlagen bauen können, ist das einfach nur Theorie. Wir müssen erst mit den Bedarfen runter und dann den Rest durch Erneuerbare ersetzen. Von daher ist diese Reduktion des Primärenergieverbrauchs schon auch, oder hier Endenergieverbrauchs schon relevant. Und das sind die aktuellen Zahlen. Auch das sollte natürlich eigentlich deutlicher absenken. Die großen Reduktionen hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Hier ein Blick auf die Fahrleistung im Verkehr. Das Graue, was Sie oben sehen, sind die PKWs. Und dann sehen Sie unten in lila in ungefähr die LKWs. Ausgangspunkt ist über 100% in 2015. Und dann auf der X-Achse auf Zeit aufgetragen. Und man kann eben sehen, dass dann von 19 auf 20 eben Corona gerade bei den PKW sehr, sehr, sehr deutlich zuschlägt. Also die Fahrleistung richtig drastisch runtergeht. Bei den LKW nicht. Und das passt ja auch mit unserem Eindruck, dass eben die Wirtschaft lief ja weiter. Insofern hat sich da nicht viel getan. Und seitdem ist aber eben der Wert wieder leicht angestiegen im Verkehrsbereich, aber eben nicht stark. Und das ist eigentlich schon wirklich eine erfreuliche Nachricht, die wir auch in dem Ausmaß nicht zwingend erwartet hätten. Ein letzter Blick, das ist so ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich habe mal überlegt, ich habe jetzt, glaube ich, die fünfte Bilanz vorgestellt, alle zwei Jahre. Und ich glaube, wir hatten kein Mal, wo wir nicht eine Zahl korrigieren mussten. Und das ist jetzt, wer sich noch erinnert, wir waren vor zwei Jahren ganz knapp an den 10% Anteil Erneuerbare am Gesamtenergieverbrauch. Jetzt sind wir schon wieder bei fast 10%. Da hat es einen, sagen wir mal, Rechenfehler gegeben, einen Zahlendreher in den alten Bilanzen. Das heißt, ich finde, freuen kann man sich über den Anstieg von 8 auf knapp 10% in den letzten zwei Jahren. Aber eigentlich dachten wir, wir wären da schon und müssten jetzt bei 12 sein. Sowas ist natürlich gerade aus fachlicher Sicht sehr ärgerlich, aber das kann man leider nicht verhindern. Solche Bilanzen sind kompliziert zu erstellen und ich versuche jetzt mal die plus 2% in den Mittelpunkt zu stellen, denn das ist eigentlich eine schöne Nachricht. Man sieht, bei der Windenergie tut sich gar nichts und da werden Sie in vier Jahren große Sprünge sehen, wenn der Taubenkopf sich dann abbildet. Der wird in 24 natürlich noch nicht sichtbar sein, aber dann in vier Jahren wird man das sehen, dass da ein großer Zuwachs sein wird. So. Und die Holzschlägermatte, ja, die bringt auch was, aber nicht so viel wie der Taubenkopf. Der macht den Sprung da. Genau, das meiste habe ich gesagt. Corona ist absehbar, Verkehrsbereich habe ich erwähnt. Und jetzt natürlich alle Sparpotenziale erschließen, Erneuerbare ausbauen, Klimamobilitätsplan umsetzen, da sind wir ja gut bei, Masterplan Wärme umsetzen. Also einfach dranbleiben mit voller Energie und da steht die Verwaltung für und da bemüht sich auch das ganze Team, aber auch die städtischen Gesellschaften und mit vielen Partnerinnen und Partnern in der Stadt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr von Zahn. Dann sehe ich einige Wortmeldungen, Frau Gühl.
Ja, vielen Dank, Herr Zahn. Ich habe nur eine Frage, also die Ausführung, ich weiß gar nicht, ob man sich darüber freuen soll, wahrscheinlich eher nicht. Ich bin nur über einen Satz gestolpert und deswegen würde ich das gerne nochmal nachfragen, weil Sie hier in der Drucksache geschrieben haben, dass wenn man quasi den Durchschnitt der letzten 15 Jahre nimmt, dann müsste man quasi die Anstrengungen ums Sechsfache erhöhen, um sozusagen die Klimaneutralität, die ich momentan tatsächlich nicht sehe, erreichen zu können. Da würde mich interessieren, ob die Maßnahmen, die Sie im Ausblick gezeigt haben, also Steigerung der Windkraft, Steigerung der PV-Anlagen, Masterplan Energie oder Wärme, ob das da schon mit inkludiert ist in dieser Aussage oder ob das irgendwie quasi in zwei Jahren nochmal neu aufgeführt wird. Und dann ist mir noch eine Zahl aufgefallen, ich glaube, da kann jetzt wahrscheinlich die Kommune wenig. Die fand ich auch interessant. Und zwar ging es um die Fahrleistungen, die Sie gebracht haben in der vorletzten oder vorvorletzten Folie. Und zwar die Fahrleistung des Lkw-Verkehrs, was von 2015 bis 2022 ja eher zugenommen hat. Und da frage ich mich, ob das eher ein Versagen der, ich sag mal, der vergangenen Bundesregierung ist, nicht in die Schienen zu investieren und eher in die Straßen. Da würde mich Ihre Meinung dazu, das würde mich interessieren. Danke.
Vielen Dank. Dann Herr Stadtrat Winkler, dann Herr Stadtrat Schätzle und dann Herr Stadtrat Krögner habe ich im Moment.
Ja, es ist ja erfreulich, dass wir von 21 auf 22 um 1,8% zugenommen haben bei den regulativen Energien bei der Stromerzeugung. Aber es ist natürlich, wie schon gesagt wurde, ist es natürlich völlig unzureichend. Also wir hoffen, dass es natürlich dann jetzt besser wird. Man muss natürlich auch sehen, dass von 2015 bis 2021 in sechs Jahren 1% nur an Zuwachs gab. Und das muss ich auch der Stadt natürlich dann vorwerfen, dass sie trotz der natürlich schlechten Randbedingungen bundesweit oder durch die Bundesregierung, dass wir da einfach zu wenig unternommen haben. Obwohl es immer wieder angemahnt wurde, dass wir mehr machen müssen.
Vielen Dank. Dann Herr Schätzle, bitte.
Ja, ich habe eine Verständnisfrage zur Endenergie-Darstellung grafisch. Da haben wir in der Wärme als grüner Block, Erneuerbare, Ist das alles Solarthermie oder findet sich da Holz drin? Aber das haben wir seit 2007 erst, diese Energieausformausweisung.
Wissen wir, welche Grafik gemeint ist?
Mhm.
Okay. Dann bitte Herr Krüger.
Ja, ich habe eine Nachfrage. Sie haben gesagt, die graue Energie ist nicht berücksichtigt. Das ist wahrscheinlich, weil das irgendwie Bundesvorgaben nicht entspricht, nehme ich an, oder? Genauso wie es nur hier in der Stadt erzeugte Energieaufwand ist. Und dann eine Frage bei den leichten Nutzfahrzeugen, war ja ein ganz starker Anstieg zu ersehen, um 30%. Da wäre meine Frage, inwieweit diese leichten Nutzfahrzeuge, vielleicht können Sie auch nochmal definieren, was darunter zu verstehen ist, ob das kompensierbar wäre und gegebenenfalls wie stark durch innerstädtische Lastenräder.
Gut, und dann Herr Sumbert.
Ja, von meiner Seite aus eine Anmerkung und eine Nachfrage. Ich glaube, die Anmerkung ist, dass wir in der Klimabilanz wieder sehen, dass die Mathe nicht aufgeht. Wenn wir sagen, in 15 Jahren wollen wir klimaneutral sein, eigentlich sogar schneller, dann müssen wir das Tempo versechsfachen. Und wir sehen, beim Ausbau läuft es gut. Und ich erwarte, dass da auch in den nächsten Jahren die Zahlen in Freiburg hochgehen werden. Man sieht ja bundesweit, dass da die Handbremse, die jahrzehntelang angezogen war, endlich gelockert wurde. Ich glaube, auch bei der Effizienz machen wir Fortschritte, gerade dadurch auch, dass wir im Ukraine-Konflikt eine Menge Leute hatten, die sich überlegt haben, wie können sie ihr Haus noch optimieren energetisch. Ich glaube aber, dass ein bisschen die Gretchenfrage ist, dass wir uns als Politik klar machen müssen, dass wir prinzipiell jede Sache in Freiburg klimaneutral machen können, aber dass wir nicht die Ressourcen haben, um alle gleichzeitig klimaneutral zu machen und dass wir neben der Effizienz und dem Ausbau uns schon auch irgendwann die Frage stellen müssen, was brauchen wir alles in einem klimaneutralen Freiburg, die Frage der Suffizienz. Und ich finde, dass das, was sein muss, was uns begleitet politisch auch, gerade auch, ich habe jetzt in der Zeit wieder gelesen, ein klimaneutrales Eisstadion, das klingt für mich ein bisschen wie klimaneutrale E-Fuels und klimaneutrale Gasheizungen, die durch Abscheidung von CO2 gewonnen werden. Ich habe keine Zweifel, dass das technisch alles geht. Ich glaube, die Grafik zeigt nur, die Rechnung, die wir aufstellen, wenn wir uns alles irgendwie klimaneutral wünschen, die geht nicht auf, weil wir eine Knappheit haben, die wir auch in den nächsten Jahrzehnten nicht loswerden werden, selbst wenn wir weiterhin ausbauen, wie der Teufel und das Tempo noch verdreifachen bei den erneuerbaren Energien. Das Niveau, was wir gerade haben, das ist ein Berg, auf den kommen wir nicht rauf, wenn wir nicht auch den Mut haben, politische Richtungsentscheidungen zu treffen. Und eine Richtungsentscheidung, das ist meine Frage, könnte sein, dass wir als Kommune nochmal über das Thema Schattenpreis für CO2 nachdenken. Ich weiß nicht, inwiefern wir das schon eingeführt haben und wie hoch der aktuell dann wäre. Aber ich habe mir überlegt, dass es neben dem Klarcheck, den wir ja schon haben, um die Auswirkungen auf Klimaneutralität von gewissen Vorlagen zu bewerten, einen Preis, der heißen würde, nicht nur wir bauen ein Gebäude, setzen noch eine Solaranlage drauf und dadurch ist der Mehrwert dann kompensiert, sondern dass der finanzielle Preis, den wir damit für die Umwelt versorgen, auch zumindest ersichtlich ist als Zahl in der Vorlage, weil es dann, glaube ich, auch in der Abwägung zwischen den Dingen vieles einfacher werden würde. Und ich weiß, das Land Baden-Württemberg ist da ja, empfiehlt es ja Kommunen, sowas einzuführen und vielleicht ist das einfach an den Herrn von Zahn oder an Frau Buchheit gerichtet. Ist das was, womit wir uns schon beschäftigen als Stadt oder was vielleicht im zukünftigen Klimaschutzkonzept eine Rolle spielen könnte, um die Debatte noch anschaulicher und klarer zu machen und ehrlich gesagt auch weniger Fluchtwinkel zu lassen?
Vielen Dank. Ich habe eine weitere Meldung von Herrn Fieck.
Ja, ich habe nur noch zwei Nachfragen zu den Zahlen. Zum einen hatten Sie von der Problematik des Territorialprinzips gesprochen. Das haben wir seit vielen, vielen Jahren, die Thematik, dass die Zahlen dadurch ja nur zwei Bereiche abdecken. Gibt es denn irgendwelche Abschätzungen, also jetzt natürlich nicht konkret bilanziert, aber dass man so in etwa eine Vorstellung hat, wie die Zahlen im Verhältnis gerade sind, also zwischen denen, die bilanziert sind versus denen, die nicht bilanziert sind. Und dann ist natürlich die Zahl dieser regenerativen erzeugten Energie ja schon sehr frustrierend mit den unter 10%. Man kommt da kaum vorwärts, obwohl man viel tut. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt durchaus Sprünge. Die Frage wäre, was erhoffen wir uns über den Geothermiesprung? Wobei der ist, wie viel könnte das ausmachen? Wenn jetzt diese Windräder bauen, kann man zumindest mal sagen, kommen wir auf 20% oder wie auch immer. Und dann würde mich interessieren, das Verhältnis. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich bundesweit, kriegt man immer wieder sehr viele Erfolgsmeldungen, dann auch über 50% der erzeugten Energie aus regenerativen Quellen ist als dieses Jahr vielfach gefallen, auf dem Weg zu 60%. Jetzt liegen wir aber sehr niedrig in dem Bereich. Können Sie das ein bisschen einordnen, wie man sich das vorzustellen hat? Also ob so viel Energie woanders regenerativ erzeugt wird, die dann für so viel anderes gebraucht wird, dass das territorial quasi gar keine Rolle spielt. Da hätte ich ganz gerne einfach nochmal eine Einordnung gehabt.
Gut, vielen Dank. Frau Gühl, das sage ich mal kurz dazu, die Frage, warum der Lkw-Verkehr zunimmt. Ich glaube, da haben Sie ja eine eigene Antwort auch schon gegeben. Aber natürlich haben wir gleichzeitig auch noch zwei weitere Faktoren hier. Wir haben ja die B31 nach Osten. Also dort ist von der Verlagerung auf die Schiene, glaube ich, in absehbarer Zeit nichts zu erwarten. Und da nimmt natürlich auch der Güterverkehr in den Schwarzwald hinzu, aber auch der innerstädtische Warenverkehr nimmt natürlich durch unser verändertes Konsumverhalten zu, indem wir mehr Einzellieferungen von Paketen haben. Also das sind ja Faktoren, da sind Freiburg, sind wir so wie alle Menschen in Deutschland, jedenfalls glaube ich, nicht, also haben wir uns auch verändert, daher glaube ich, kommt da so manches zusammen. Wir haben auch ja, in unseren Ausbauzielen für Windkraft, aber das kann, glaube ich, Herr von Zahn dann auch detaillierter sagen, haben wir ja ein bisschen festgelegt, wie viel Prozent wir dann erreichen wollen, wenn wir unsere Windkraft verzehnfachen, wenn wir unseren Solaranteile verfünffachen wollen bis 2030. Da haben wir natürlich feste Ausbauziele mit dabei und dass die Aufgaben, ich glaube, das habe ich aus Ihren Wortmeldungen gehört und das wissen wir auch, dass es nicht leicht ist, unsere Ziele zu erreichen. Da sind wir uns ja einig, aber deswegen machen wir ja auch ein neues Klimaschutzkonzept zum Beispiel, um uns nochmal klar zu machen, was müssen wir tun, in welchen Bereichen und was sind da die Maßnahmen, reichen die aus? Das haben wir ja im letzten Mal, haben wir das Klimaschutzkonzept, die Fortschreibung, ja, uns den Auftrag, genau, abgeholt, ich glaube, genau, in der letzten Runde. Also ja, da sind wir ja dran. Aber jetzt übergebe ich sehr gern nochmal an Herrn von Zahn.
Vielen Dank. Ich würde ein bisschen vorwarnen, Herr Vogtländer, damit Sie nicht umsonst gekommen sind, sage ich Ihnen mal, welche Fragen ich gerne durchreichen würde. Ich könnte die auch beantworten, aber Sie machen das bestimmt viel schöner. Die Frage nach der Endenergie im Bereich Wärme, ich weiß nicht, ob Sie mitgeschrieben haben, dann graue Energie, ein paar Worte zu sagen und dann das Thema leichte Nutzfahrzeuge plus 30%, also so diese harten Zahlenfragen, die reiche ich mal an Sie durch. Genau, Frau Gühl, 15 Jahre das Sechsfache, haben natürlich die entscheidenden Punkte erkannt. Natürlich sind die kommunalen Maßnahmen ein Teil davon, aber gleichzeitig müssten natürlich die Bundesrahmenbedingungen und die Landesrahmenbedingungen da sehr, sehr, sehr kräftig helfen und unterstützen. Inwieweit das wirklich noch erreichbar ist, wird man in den nächsten Jahren dann sehen. Aber wir können das kommunal gar nicht alles hinbekommen, und diese Versechsfachung ist halt erstmal mathematisch hergeleitet und dann muss man gucken, was aushaltbar ist. Und das würde ich jetzt direkt überleiten wollen. Ja?
Nur damit ich es richtig verstehe. Also ich habe ja gefragt, ob all die Maßnahmen sozusagen schon reingerechnet wurden und aufgrund dieses Einrechnens sozusagen die Versechsfachung benannt war.
Sagen wir so, die Maßnahmen würden einen Teil der Versechsfachung ermöglichen. So würde ich es ausdrücken. Aber gleichzeitig würde ich nämlich das Thema Suffizienz einmal aufgreifen. Natürlich ein spannender Punkt. Wir haben ihn auch im Leistungsverzeichnis für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes jetzt zum ersten Mal mit drin. Aber gleichzeitig bei beiden Themen, finde ich, haben wir, glaube ich, gemeinsam in den letzten wenigen Jahren erlebt, dass wir eben auch an die Grenzen dessen stoßen, was eine Gesellschaft aushält. Und das ist irgendwie so der zweite Faktor, den man immer im Blick behalten muss. Wenn dann die Mehrheiten für Klimaschutz wegbrechen oder auch die gesellschaftliche Unterstützung, dann ist eben auch nicht mehr geholfen. Und genau an dieser Grenze zu arbeiten, ich glaube, das ist irgendwie die Kunst, da lang zu reisen. Auch wenn man weiß, dass man gerne noch viel mehr erreichen würde. Herr Winkler, passt eigentlich auch zu Ihrem erneuerbare Zunahme unzureichend. Da sind wir uns bestimmt einig. Aber das ist eben die Frage, wie und wo kann man noch mehr, ohne dass man die Gesellschaft eben überfordert an dieser Stelle. Und ich glaube, wir erreichen viel. Ich habe überlegt, ob ich so eine Liste mit Erfolgen schon mal direkt aufschreibe, aber das wissen Sie alles. Aber trotzdem sind eben diese Erfolge noch nicht ausreichend. Gut, Endenergie, graue Energie, Nutzfahrzeuge reiche ich durch. Suffizienz habe ich aufgegriffen. Herr Fieg, also es gibt so eine Daumenabschätzung. Ich würde mal auf die 6, noch was Tonnen pro Kopf in Freiburg würde ich nochmal 2 Tonnen drauflegen. Und dann sind wir schon noch unter dem Bundesdurchschnitt. Der liegt jetzt irgendwo unter 10, irgendwo zwischen 9 und 10. Aber da kommt dann eben schon noch ein Schüppchen drauf, wenn man den Konsum dann nochmal mitnimmt. Aber dann hat man mal so einen Daumenwert zum Überschlagen. Und Geothermie, sehr schöne Frage. Ich hatte es mal ausrechnen lassen. Also wir gehen von einem relevanten einstelligen Prozentbereich aus. Also irgendwas zwischen 3 und 7 oder sowas. Also schon, also wirklich definitiv die größte Maßnahme der letzten 20 Jahre. Also so einen Schwupps haben wir noch nie geschafft in einem Jahr. Also es wird ja dann quasi sehr plötzlich dann so sein. Wird auch die Voraussetzung sein, überhaupt in der Wärme klimaneutral werden zu können, aber rettet noch nicht unsere Klimaneutralität. Herr Vogtländer.
Ja, vielen Dank. Vielleicht eine Vergleichszahl. Es kam noch eine Frage, wie viel muss ausgebaut werden? Wo kommen wir denn dahin beim Anteil der erneuerbaren Energien, glaube ich, aus der hinteren Ecke? Ich habe gerade mal so im Kopf überschlagen, wenn man jetzt von aktuell dem Stand der Technik ausgehen, wird der Zubau bei den neuen Windenergieanlagen, Anlagengrößenordnung 4 bis 5 MW wahrscheinlich entsprechen. Das heißt, ein Windrad wird bei 2300, 2400 Volllaststunden um die 10 Gigawattstunden Energie produzieren. Und aktuell haben wir eine EE-Stromproduktion von knapp 40 Gigawattstunden. Das heißt, 4 moderne Windräder entsprechen der aktuellen Stromerzeugung innerhalb der Stadtgrenzen. Das heißt, kommen 4 dazu, würde sich der Anteil auf 20% verdoppeln. So einfach mal überschlagen. Das Thema leichte Nutzfahrzeuge, darunter fallen alle Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Und der Anstieg in den letzten Jahren ist einfach durch das Thema der Online-Welt begründet. Also wir haben unglaublich viele Lieferdienste innerhalb der Stadt. Wir sehen das auch gerade, wir unterteilen immer noch mal in die Fahrleistung innerorts und außerorts. Und gerade bei den kleinen Nutzfahrzeugen unter 3,5 Tonnen ist der Anstieg enorm in den letzten Jahren. Genau, das Thema graue Energie, Sie hatten es, glaube ich, auch schon im Prinzip vorweggenommen, das ist das BISCO-Prinzip, sieht eben die graue Energie erstmal in der Bilanz außen vor. Also das ist eine reine Vorgabe, die wir erfüllen. Es gibt aber auch verschiedene Bilanzierungsmethoden. Es ist auch aktuell durchaus immer das Thema der treibhausgasneutralen Verwaltung. Da bin ich jetzt gerade überfragt, inwieweit das Thema in Freiburg hier auch auf der Agenda steht. Aber dort wird zum Beispiel ein anderer Bilanzierungsansatz gewählt und da ist dann das Thema graue Energie durchaus auch mit drin. Und die letzte Sache war, meine ich, das Thema EE-Wärme. Da ist nicht nur die Biomasse in Form von Holz mit enthalten, es ist da die Solarthermie enthalten und auch die Umweltwärme durch Wärmepumpen. Und dadurch sehen wir da auch den Anstieg in den letzten Jahren. Das war es, glaube ich, oder?
Eine Frage von Herrn Krögner.
Ich hatte noch nach der Möglichkeit der Kompensation der Fahrleistung der leichten Nutzfahrzeuge beispielsweise durch Lastenräder nachgefragt.
Also ich glaube, das erleben wir ja alle im Stadtbild. Also es ist natürlich in erster Linie eine Frage, die im Mobi beantwortet werden müsste. Aber da passiert in Freiburg ja wirklich viel. Also wir haben ja diese E-Bike Lastenräder, die eben mittlerweile schon eine ganze Palette transportieren können und hinten so Kastenaufsätze haben und sowas. Und das wird schon ein relevanter Anteil inzwischen sein. Da geht sicherlich noch mehr. Aber da würde ich dann den Verkehrsexperten wirklich lieber das an die weiterreichen, um dann da mit Zahlen auch tatsächlich zu arbeiten.
Gut, das Thema mit dem Schattenpreis CO2, ich glaube, das haben wir aktuell jetzt keinen neuen Stand, werden das aber bestimmt noch mal im Rahmen des Klimaschutzkonzepts demnächst noch mal diskutieren, ob das ein Hebel ist, über den wir noch mal nachdenken müssen, werden sollen. Gut, dann sehe ich im Moment keine Keine weiteren Wortmeldungen. Dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Herrn Vogtländer. Danke, dass Sie extra zu uns gekommen sind. Sie hatten einen weiten Anfahrtsweg, habe ich gehört, aus dem Harz am frühen Morgen, haben es aber super geschafft. Ganz herzlichen Dank, dass Sie erstens uns das erarbeitet haben, aber eben auch persönlich dabei waren.